möchte noch darauf hinweisen, dass in Josua 1 der Ausdruck ja wiederholt vorkommt, sei stark und mutig, Vers 6, dann in Vers 7 nochmals, nur sei sehr stark und mutig, dann ein drittes Mal in Vers 9 und noch einmal am Schluss von Vers 18. Aber jetzt kommt dazu, dieser Aufruf hatte Josua schon früher bekommen, in 5. Mose 31, Verse 7 und 23, 7 und 23, zweimal. Und wir werden dann später darauf kommen, in Kapitel 10, Vers 25, nochmals. Zusammen, siebenmal. Sei stark und mutig. Das ist der Aufruf auch an uns. Jetzt könnte jemand sagen, ja gut, aber wie willst du das begründen, dass das auch für uns gilt? Das wurde ja Josua gesagt. Nun schlagen wir auf Hebräer 13. Da lesen wir sehr viel über Liebe. Gute Liebe und schlechte Liebe, zum Beispiel Vers 1, Bruderliebe, dann Liebe zu Fremden, Gastfreundschaft, ist nämlich auf Griechisch Philoxenia, Liebe zu Fremden. Aber dann geht es auch um Geldliebe, ja, Vers 5. Und da sagt der Brief, der Wandel sei ohne Geldliebe, begnügt euch mit dem, was vorhanden ist, denn er hat gesagt, ich will dich nicht versäumen und dich nicht verlassen. So dass wir kühn sagen können, der Herr ist mein Helfer und ich will mich nicht fürchten, was wird mir ein Mensch tun? Ja, aber hier wird zitiert, er hat gesagt, ich will dich nicht versäumen und dich nicht verlassen. Woher kommt das? Aus Josua 1, Vers 5. Aber das wurde dort Josua gesagt. Und hier im Hebräerbrief mit einer Selbstverständlichkeit auf uns Gläubige bezogen. Und sehen wir, es ist ganz wichtig, beim Bibelstudium zu unterscheiden zwischen Auslegung und Anwendung. Die Auslegung handelt davon, was steht da im Text, an wen ist das gerichtet. Die Auslegung, natürlich, das hat Gott Josua gesagt. Aber dann müssen wir eben fragen, wie können wir das jetzt anwenden? Und Hebräer 13 zeigt uns das vor, das ist inspiriert durch den Heiligen Geist. Jawohl, diese Zusagen sollen wir auch auf uns anwenden. Und nicht so abgeschwächt. Ja, Gott hat Josua gesagt und eigentlich könnten wir das vielleicht auch ein bisschen übertragen und auch ein bisschen für uns nehmen. Nein, mit aller Selbstverständlichkeit, das ist eine Verheißung an uns. Natürlich gibt es Verheißungen im Alten Testament, die können wir nicht auf uns übertragen. Zum Beispiel, wenn in 5. Mose 28 gesagt wird, dass Israel, wenn sie treu am Wort Gottes festhalten, dann würde er ihnen Gelingen geben im Stall, auf dem Feld und er würde sie verschonen vor Krankheiten. Nun, das Neue Testament zeigt, dass wir, gesegnet mit jeder geistlichen Segnung in den himmlischen Örtern, dass wir nicht diese Verheißungen haben, irdischer Natur. Weil wir das himmlische Volk Gottes sind und Israel ist das irdische Volk. Und als irdisches Volk hat es irdische Verheißungen und wir als himmlisches Volk haben himmlische Verheißungen. Und so kann man nicht einfach das, was irdisch Israel verheißen war, auf die Gemeinde übertragen. Das Neue Testament macht das nicht. Aber das Neue Testament zeigt uns, solche Aufforderungen, die Mut machen, um den Weg mit dem Herrn zu gehen, im Gehorsam ihm gegenüber. Und diese Zusagen, ich werde dich nicht versäumen und dich nicht verlassen, können wir 100% auf uns übertragen. Und dann ist es eben nicht abgeschwächt, sondern wirklich dieses Wort hat volle Kraft auch für uns. Ja, jetzt gehen wir weiter zu Kapitel 2. Vers 1, und Josua, der Sohn Nuns, sandte von Schittim heimlich zwei Männer als Kundschafter aus und sprach: Geht, beseht das Land und Jericho. Interessant. Er war selber einige Jahre davor Kundschafter, der ins Land ging, um zu besehen. Und er hatte gesehen, es ist eine gefährliche Sache an sich, Kundschafter zu sein. Denn es könnte sein, dass man dann das Volk entmutigt, wie das die 10 Kundschafter gemacht haben. Aber er war ein Kundschafter, der das Volk Gottes zusammen mit Kaleb ermutigt hat. Und jetzt sendet er jüngere Leute aus, die sollen jetzt im Blick auf Jericho auskundschaften. Und sein Ziel war natürlich, dass dadurch das Volk ermutigt wird. Jetzt kommt der entscheidende Schritt. Wir überschreiten den Jordan und es kommt zur ersten Eroberung. Und sie gingen hin und kamen in das Haus einer Hure namens Rahab. Und sie legten sich dort nieder. Und es wurde dem König von Jericho berichtet und gesagt: Siehe, es sind in dieser Nacht Männer von den Kindern Israel hierher gekommen, um das Land zu erforschen. Da sandte der König von Jericho zu Rahab und sprach: Führe die Männer heraus, die zu dir gekommen sind, die in dein Haus eingekehrt sind, denn sie sind gekommen, um das ganze Land zu erforschen. Die Frau aber nahm die zwei Männer und verbarg sie. Und sie sprach: Allerdings sind die Männer zu mir gekommen, aber ich wusste nicht, woher sie waren. Und als das Tor beim Dunkelwerden geschlossen werden sollte, da gingen die Männer hinaus. Ich weiß nicht, wohin die Männer gegangen sind. Jagt ihnen eilends nach, denn ihr werdet sie erreichen. Sie hatte sie aber auf das Dach hinaufgeführt und unter Flachsstängel versteckt, die sie sich auf dem Dach aufgeschichtet hatte. Und die Männer jagten ihnen nach des Weges zum Jordan, nach den Pforten hin, und man schloss das Tor, sobald die, welche ihnen nachjagten, hinaus waren. Und ehe sie sich niederlegten, stieg sie zu ihnen auf das Dach hinauf und sprach zu den Männern: Ich weiß, dass der Herr euch das Land gegeben hat und dass euer Schrecken auf uns gefallen ist und dass alle Bewohner des Landes vor euch verzagt sind. Denn wir haben gehört, dass der Herr die Wasser des Schilfmeeres vor euch ausgetrocknet hat, als ihr aus Ägypten zoget, und was ihr den beiden Königen der Amoriter getan, die jenseits des Jordans waren, dem Sihon und dem Og, die ihr verbannt habt. Und wir hörten es, und unser Herz zerschmolz, und es blieb kein Mut mehr vor euch in irgendeinem Menschen. Denn der Herr, euer Gott, ist Gott im Himmel oben und auf der Erde unten. Also, erstaunlich, sie gehen zu dieser verrufenen Frau in Jericho. Und die nimmt sie auf und versteckt sie. Und wir sehen, diese Frau hat den wahren Gott der Bibel erkannt. Also in Vers 9 sagt sie: Ich weiß, dass der Herr euch das Land gegeben hat. Und da benutzt sie das Wort Yahweh. Das ist der Eigenname Gottes im Alten Testament, der eben so bedeutsam ist, dass man im Judentum schon in alttestamentlicher Zeit begonnen hatte, ihn normalerweise gar nicht auszusprechen. Und darum, schon in alttestamentlicher Zeit hat man begonnen, in den Synagogen beim Vorlesen diesen Namen immer zu ersetzen. Wenn im Text steht Jud, Hey, Wav, Hey, die 4 Buchstaben, dann hat man den Namen nicht gelesen, sondern ersetzt durch Adonai, Herr. Und das ist im Neuen Testament übrigens vom Heiligen Geist bestätigt worden. Denn oft wird ja im Neuen Testament aus dem Alten zitiert und dann steht da, wo im Alten Testament der Name Yahweh vorkäme, steht nie Yahweh im Neuen Testament, sondern meistens Kyrios, Herr. Das entspricht der Art, wie man noch heute weltweit in den Synagogen vorliest, wenn dieser Name kommt, Adonai. Und zwar im Blick auf das Gebot, du sollst den Namen des Herrn, Jahwes, nicht zum Eiteln aussprechen. Also um eben sicherzugehen, dass man diesen Namen nicht irgendwie falsch verwendet, wurde er so durch Herr ersetzt. Und das ist interessant, dass in den falschen Religionen rund um Israel, da wird auch der Name Gott verwendet. Auch bei den Philistern und bei den Kanaanitern. Elohim, das ist einfach das allgemeine Wort im Semitischen, um zu sagen Gott. Aber dann auch der Name El, das ist ein anderes Wort im Alten Testament, das auch mit Gott übersetzt wird. In der Elberfelder ist es oft in der Fußnote angegeben, hebräisch El. Ja, im Text ist übersetzt Gott, aber dann steht El. Und El war bei den Kanaanitern der Name, der benutzt wurde für den höchsten Gott der vielen Götter der Kanaaniter. Und sein Sohn wurde betrachtet als Baal. Ja, das war quasi der Sohn Gottes von El. Ja, aber was eben auffällig ist, die hatten so gleiche Ausdrücke wie die Israeliten, aber den Namen Jahwe, den haben sie nicht. Und darum ist es hier sehr eindrücklich, die sagt nicht einfach, ich weiß, dass Gott euch das Land gegeben hat. Ja Gott, was meint sie jetzt damit? Den El, den Vater von Baal? Nein, sie sagt, ich weiß, dass Jahwe euch das Land gegeben hat. Und damit sagt sie ganz klar, dieser Gott, der Gott Israels, das ist der Gott, der euch das Land gegeben hat. Und sie nennt ihn in Vers 11, denn Jahwe, euer Gott, ist Gott im Himmel oben und auf der Erde unten. Das ist auch sehr bedeutsam, denn die Götter in den Religionen rund um Israel, das sind immer beschränkte Götter. Es gibt Berggötter, es gibt Talgötter, es gibt Regengötter und so weiter. Ja? Die sind immer irgendwie spezialisiert. Aber hier sagt sie, Jahwe ist nicht ein Lokalgott. Er ist Gott im Himmel oben und auf der Erde unten. Das ist der Gott über allem. Das ist gewaltig, dass diese Kanaaniterin zur Erkenntnis des wahren Gottes kommt und ihn nicht irgendwie identifiziert mit einer Gottheit aus der kanaanitischen Religion. Ich habe gestern schon angedeutet, ab dem Moment, wo Abraham ins Land Kanaan kam, 1. Mose 12, da war er ein Zeuge Gottes unter diesen Götzendienern. Die Kanaaniter waren Nachkommen von einem Mann namens Kanaan. Das war ein Nachkomme von Ham. Und eben zurückgehend auf Kanaan, auf Ham und auf Noah, hatten diese Völker eben noch eine gewisse Kenntnis von dem wahren Gott. Aber die Kanaaniter im Allgemeinen haben sich abgewendet von dem Gott Noahs und haben eine eigene Religion mit vielen Göttern aufgebaut. Es gab aber noch Überreste, zum Beispiel ganz eindrücklich Melchisedek, König von Salem, zur Zeit von Abraham. Da war ganz klar, dass dieser Melchisedek den gleichen Gott anbetete wie Abraham. 1. Mose 14. Und Abraham hat erkannt, dass Melchisedek ein wahrer Gläubiger ist. Aber das war ein kanaanitischer König in Salem, der noch den wahren Gott verehrte und Priester Gottes des Höchsten war. Und er hat dann Abraham gesegnet und Abraham hat ihm den Zehnten von der Kriegsbeute gegeben und ihn damit als wahrer Priester Gottes der Ordnung Melchisedeks geehrt. Also das war noch möglich, dass es noch wahre Gläubige gab, aber die Masse war abgefallen. Und ich habe gestern erklärt, Abraham war gewissermaßen Gnadenzeit für Kanaan. Nach Abraham kam Isaak als Zeuge, dann Jakob. Und dieses Zeugnis ging weiter, auch als die Großfamilie Jakobs nach Ägypten hinunterging und dort lebte. Da kam aber danach der Auszug aus Ägypten. Und das hat sich verbreitet im Nahen Osten, nicht wahr? Dieser Rahab erklärt ganz deutlich, Vers 10, denn wir haben gehört, dass Jahwe die Wasser des Schilfmeeres vor euch ausgetrocknet hat, als ihr aus Ägypten zoget. Das ist, man könnte sagen, in Windeseile nach Kanaan transportiert worden. Die Israeliten sind in der Zwischenzeit durch die Wüste gegangen, aber diese Nachrichten sind ausgebreitet worden und das war schon Mission im Alten Testament. Und wir sehen, das konnte so wirken, dass eine Frau wie Rahab zur Erkenntnis kam, das ist der wahre Gott. Und man muss sehen, welch starkes Zeugnis diese Ereignisse war, denn in Vers 9 sagt sie, ich weiß, dass Jahwe euch das Land gegeben hat und dass euer Schrecken auf uns gefallen ist und dass alle Bewohner des Landes vor euch verzagt sind. Das waren also nicht Dinge, die nur so einige in eingeweihten Kreisen wussten, sondern ganz Kanaan stand unter diesem Eindruck, dieser Gott ist der ganz andere als unsere Götter. Und wir sehen, dass diese Frau eben die Gnadenzeit noch im letzten Moment, bevor die Eroberung Kanaans begann, eben wahrgenommen hatte und sie hat sich bekehrt. Jetzt könnte einer sagen, ja, die hat sich bekehrt und die lügt wie gedruckt. Ja? Ja, und das ist eben wieder ganz wichtig. Die Bibel erzählt uns die Dinge, wie sie geschehen sind. Nicht, wie sie hätten sein sollen, sondern wie sie geschehen sind. Und das ist ja auch das Eindrückliche. Selbst die Patriarchen Abraham, Isaac und Jakob, die Bibel beschreibt ganz offen und klar, auch da, wo sie versagt haben in ihrem Leben. Das wird nicht zugedeckt. Und das ist auch ein ganz starkes Argument für die Glaubwürdigkeit der Bibel. Nicht wahr? Die Völker im Nahen Osten, im Altertum, die haben tunlichst vermieden, Niederlagen zu verbreiten. Zum Beispiel bei den alten Ägyptern auf ihren zahlreichen Inschriften gefunden hat. Da muss man nicht erwarten, dass die Inschriften machen, dort haben wir im Krieg verloren und dort hatten wir eine Niederlage und da ging alles schief, sondern die beschreiben ihre Siege. Und die Bibel macht das ganz anders. Die beschreibt wirklich auch die Niederlagen sogar des Stammvaters Abraham, der wird nicht irgendwie idealisiert. Isaac auch nicht, Jakob auch nicht. Und das Volk Israel, das wird in der Bibel dargestellt, so wie es war. Und das ist eben der Stempel der Wahrheit. Und da wird uns auch gesagt, ja, diese Frau kam zur Erkenntnis des wahren Gottes, aber sie hat gelogen. Ich meine, was war das für eine Frau? Die Bibel sagt, klar, es war eine Hure. Und es gibt ja Leute, die haben das bestritten, gerade im Judentum. Die haben gesagt, nein, 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 das Wort meint eigentlich, dass es war eine Frau, die einen Restaurationsbetrieb hatte und das war's. Ja, dass sie das noch dazu hatte, das ist schon klar. Aber das Wort Sona ist wirklich das Wort, das dieses Üble bezeichnet. Und diese Frau, die war sich gewohnt, unmoralisch zu leben und zu lügen. Und wenn jemand zum Glauben kommt, dann ist nicht einfach alles grad klar, ja? Und so beschreibt uns die Bibel, sie sagt, ich weiß nicht, woher sie sind. Und den Kundschaften sagt sie, ich weiß, dass der Herr euch das Land gegeben hat. Sie weiß genau, woher die kommen und die wissen genau, sie weiß ganz genau, wer es ist, der hinter diesen Zeugen Israels steht, hinter diesen Kundschaftern. Und dann sehen wir auch, nicht nur der Durchgang durchs Rote Meer war bekannt, durchs Schilfmeer, das ist dasselbe, sondern auch dann die Eroberung der Königreiche der Amoriter und mit König Sihon und Og von Bashan, Vers 10. Alles war bekannt und sie sagt nochmals in Vers 11, und wir hörten es und unser Herz zerschmolz. Und es blieb kein Mut mehr vor euch in irgendeinem Menschen. Und jetzt sehen wir nochmal den Kontrast. 7-mal wird Josua aufgerufen, sei stark und mutig. Ja? Und Kanaan verliert allen Mut. Und dann sagt sie in Vers 12, und nun schwört mir doch bei Jahwe, weil ich Güte an euch erwiesen habe, dass auch ihr an meines Vaters Haus Güte erweisen werdet. Und gebt mir ein zuverlässiges Zeichen und lasst meinen Vater und meine Mutter und meine Brüder und meine Schwestern und alle ihren Angehörigen am Leben. Und errettet unsere Seelen vom Tod. Das ist nicht wunderbar? Sie will nicht nur ihre Rettung, sondern die ganze Verwandtschaft liegt ihr am Herzen. Aber die mussten auch glauben. Und werden sehen, Rahab in der Folge sagt ihnen, ihr werdet verschont werden, ihr müsst aber alle in mein Haus kommen. Die werden sagen, ja, du, das bringt überhaupt nichts. Und die werden Jericho gar nicht erobern können. Jericho ist eine solche gewaltige, mächtige Stadt mit einer, heute wissen wir das, mit einer Doppelmauer. Und dazwischen ein Glassi, das ist so eine festgestampfte, schiefe Ebene mit Kalküberzug. Das war jeweils die Todeszone. Wenn eine Armee tatsächlich die erste Mauer, die eine Doppelmauer war, überwinden konnten, dann mussten sie über das Glassi hoch. Und da konnte man von der zweiten Mauer, die Pfeilschützen, die Scharfschützen, konnten die abschießen. Also, Jericho ist gar nicht zu erobern. Was soll das? Sicher gehen wir nicht in dein Haus. Aber die haben alle das geglaubt, was ihr gesagt hat. Der Herr hat ihnen das Land gegeben. Und sie sagt es auch in der Vergangenheitsform. Es sagt nicht, die werden das Land, der Herr wird ihnen das Land geben, sondern der Herr hat es ihnen gegeben. Und sie war überzeugt, dass sie dann auch die Fußsohle darauf setzen würden. Und die Angehörigen haben das auch geglaubt und sind zu ihr ins Haus gegangen. Und die wurden alle verschont vor dem Gericht. Aber was uns eben das Buch Josua zeigt, es gibt ein zu spät. Und die Gnadenzeit dauert nicht ewig. Und das ist eine Botschaft, die auch durch die ganze Bibel hindurch geht. Denken wir nur schon an die Sintflut. Es gab einen Weg zur Rettung und das war die Arche Noah. Und da gab es eine Türe. Durch diese Türe musste man eingehen. Es gab keinen anderen Weg. Und da ist schon klar, der Herr Jesus erläutert im Neuen Testament die Bedeutung, ich bin die Tür. Wer durch mich eingeht, wird errettet werden. Aber man musste durch diese Türe eingehen. Nur, der Tag kam, an dem Gott die Türe schloss. In Hiob 12, Vers 13 heißt es, wenn Gott über jemanden verschließt, dann kann niemand mehr öffnen. Und das war der Moment, wo es zu spät war und dann kam das Gericht über die Welt. Es gibt ein zu spät. Und hier sehen wir auch, es gibt ein zu spät. Aber es gibt solche, die tatsächlich noch in der allerletzten Zeit gerettet werden. Und dann zieht sich dieses Thema eben rüber bis ins Neue Testament, wo wir sehen im Gleichnis der 10 Jungfrauen, der Moment kam, wo die Türe zur Hochzeit geschlossen wurde. Und die 5 Törichten standen davor und es wurde nicht mehr geöffnet. Das ist ein Bild, dass auch die Gnadenzeit, die heute noch währt, seit 2000 Jahren, dass die eben enden wird, die Türe wird geschlossen und dann gibt es keine Möglichkeit mehr, gerettet zu werden. Für die, die die Gnade nicht in Anspruch genommen hatten. Und hier sehen wir das auch, aber wir sehen auch Gottes Treue. Im letzten Moment war es noch möglich bei ihr. Jetzt lese ich weiter, Vers 14. Und die Männer sprachen zu ihr, unsere Seele soll an eurer Statt sterben, wenn ihr diese unsere Sache nicht verratet. Und es soll geschehen, wenn der Herr uns das Land gibt, so werden wir Güte und Treue an dir erweisen. Da ließ sie sie an einem Seil durch das Fenster hinunter. Denn ihr Haus war in der Stadtmauer und sie wohnte in der Stadtmauer. In Verbindung mit Kapitel 6 werde ich dann noch einige Erklärungen geben, archäologischer Natur zu den Mauern von Jericho damals. Und tatsächlich, bei den Ausgrabungen in Jericho von diesen Mauern, die der Zeit von Josua nach biblischer Chronologie entsprechen, hat man gesehen, man hat das Armenviertel in Jericho speziell ausgegraben. Man hat dort die Brandspuren gefunden. Jericho wurde verbrannt. Jericho wurde nicht geplündert. Bei keiner archäologischen Ausgrabung in Israel hat man so viel Überreste von Getreide gefunden wie in diesen Schichten von Jericho. Das heißt, da war ganz viel Nahrung in Jericho vorhanden. Die waren also nicht kurz vor dem Verhungern und dann kam die Eroberung, sondern die hatten im Überfluss, aber die Eroberer haben dieses wertvolle Getreide nicht in Besitz genommen. Wir werden sehen, Gott sagt zu Israel, niemand darf sich an Jericho bereichern. Hat das gefunden und weiter hat man gefunden, dass Wohnungen direkt an die Stadtmauer gebaut waren. Und zwar so, dass eine Mauer der Wohnung war eben die Stadtmauer. Genauso wie das hier von der Wohnung Rahabs gesagt wird. Ich lese weiter. Nochmals Vers 15. Da ließ sie sie an einem Seil durch das Fenster hinunter, denn ihr Haus war in der Stadtmauer. Und sie wohnte in der Stadtmauer. Und sie sprach zu ihnen, geht in das Gebirge, damit die Nachjagenden euch nicht treffen. Und verbergt euch daselbst 3 Tage, bis die Nachjagenden zurückgekehrt sind, und danach geht eures Weges. Ja, wenn man in Jericho ist, der Jordan ist auf der Ostseite von Jericho, und dann geht es aus dieser Tiefebene von minus rund 200, geht es das Gebirge hoch. Ja? Und sie sagt also, geht nach Westen, das Gebirge hoch. Wir wissen also ganz genau, wo die hochgegangen sind. Die jagen euch nach, hin zum Jordan, in die Ostseite. Nach 3 Tagen kommt ihr vom Gebirge runter, dann sind die in der Zwischenzeit schon wieder zurück. Vers 17. Und die Männer sprachen zu ihr, wir werden dieses deines Eides ledig sein, den du uns hast schwören lassen. Siehe, wenn wir in das Land kommen, so sollst du diese Schnur von Karmesinfaden in das Fenster binden, durch welches du uns heruntergelassen hast, und sollst deinen Vater und deine Mutter und deine Brüder und das ganze Haus deines Vaters zu dir ins Haus versammeln. Und es soll geschehen, wer irgend aus der Tür deines Hauses auf die Straße gehen wird, dessen Blut sei auf seinem Haupt. Und wir werden unseres Eides ledig sein. Jeder aber, der bei dir im Haus sein wird, dessen Blut sei auf unserem Haupt, wenn Hand an ihn gelegt wird. Und wenn du diese unsere Sache verrätst, so werden wir deines Eides ledig sein, denn du uns hast schwören lassen. Jetzt geben sie hier Anweisungen. Sie geben ihr eine Karmesinschnur. Und die muss sie ins Fenster, beim Fenster befestigen. Das gehört alles zum Rettungsprogramm. Alle müssen sich in ihrer Wohnung versammeln. Niemand darf diese Wohnung verlassen. Das erinnert uns natürlich an Ägypten. Als Gott als Richter durch Ägyptenland ging, da mussten die Erstgeborenen hinter den Türen der israelitischen Häuser mussten sie sein. Hinter der Türe, hinter dem schützenden Blut. Denn Gott sagte, und sehe ich das Blut, so werde ich an euch schonend vorübergehen. Das heißt übrigens Passach. Das Fest heißt Pessach, das Passafest. Das heißt schonendes Vorübergehen. So wird der Herr schonend an ihnen vorübergehen. Da hinter der Tür in dem israelitischen Haus, da waren die Erstgeborenen sicher vor dem Gericht Gottes, wären sie rausgegangen, wären sie getroffen worden wie die ägyptischen Erstgeborenen. Und auch hier wird klar gesagt, ihr müsst dahinter sein und nicht an der Türe, sondern am Fenster, das für die Kundschafter gewirkt hat wie eine Türe, denn dort sind sie geflohen. Dort musste der Karmesinfaden sein. Und ich lese noch ein bisschen weiter. Vers 21, und sie sprach nach euren Worten, also sei es. Und sie entließ sie und sie gingen weg und sie band die Karmesinschnur ins Fenster. Was ist Karmesin? Das, diese rote Farbe, sehr hell leuchtend, sie entspricht eigentlich der Farbe des arteriellen menschlichen Blutes. Also das Blut, das mit Sauerstoff gut versorgt ist. Wie stellt man die Farbe her? Aus den Würmern der Kermesschildlaus. Das sind diese Würmer. Nicht gerade appetitlich, ja? Diese Würmer muss man im Mörser eben zermahlen und daraus entsteht dann diese schöne Farbe. Diese Karmesinfarbe spielt eine wichtige Rolle schon in der Stiftshütte. Denn es gab vier Farben, rot und blauer Purpur, weißes Leinen aus Flachs hergestellt. Flachs spielt ja hier in der Geschichte auch eine Rolle. Die Kundschafter waren unter den Flachsstängeln verborgen. Das Weiß spricht von der Gerechtigkeit Gottes. Und Karmesin. Und alle diese vier Farben weisen auf den Herrn Jesus hin. Nun ganz wichtig, das Wort in 2. Mose 25 und in den folgenden Kapiteln, immer wenn Karmesin steht, oder andere Übersetzungen haben Scharlach, das Gleiche, dann steht im Hebräischen Tolaat Shani. Shani heißt Karmesin. Und das wird auch hier verwendet. Aber das Wort Tolaat, das heißt Wurm. Also Wurm Karmesin, hinweisend darauf. Und nun müssen wir daran denken, der Herr Jesus, als er am Kreuz war, im Psalm 22 betet er, es ist nicht zu fassen. Ich schlage auf diesen prophetischen Kreuzespsalm von König David und da hören wir die Stimme des Herrn Jesus in Vers 2. Mein Gott, warum hast du mich verlassen? Und dann in Vers 7 sagt er, ich lese schon von Vers 5. Auf dich vertrauten unsere Väter. Sie vertrauten und du errettetest sie. Zu dir schrien sie und wurden errettet. Sie vertrauten auf dich und wurden nicht beschämt. Ich aber bin ein Wurm, Tola'a, und kein Mann, der Menschen Hohn und der vom Volk verachtete. Alle, die mich sehen, spotten meiner. Sie reißen die Lippen auf, schütteln den Kopf. Er vertraut auf den Herrn. Er rette ihn, befreie ihn, weil er Lust an ihm hat. Der Herr Jesus vergleicht sich mit einem Wurm. Und schauen wir mal dieses Tier an. Es ist keine Ehre, wenn man Karmesin herstellt. Diese Würmer zu bezwingen, die haben keine Zähne, um sich zu verteidigen. Die haben keinen Panzer, wie Schildkröten, um sich zu schützen. Die haben auch keine Beine, um zu fliehen. Das ist keine Heldentat, diese Würmer zu zertreten. Und so hat der Jesus sich willig in Sünderhände überliefern lassen und hat diesen Schmach, diesen Hohn auf sich genommen und er ging bis zum Letzten, er gab sein Blut. Und dieses Blut spricht, hat Erlösung gebracht. Und dieses Karmesin, die Karmesinfarbe, spricht von diesem rettenden Blut. Sehen wir wieder eine Verwandtschaft mit den Häusern der Israeliten in Ägypten und dem Blut an den Türpfosten an der Oberschwelle und hier in der rettenden Fenstertür der Karmesinfaden. Und das war das Zeichen für die Israeliten, diese Wohnung. Die wird ausgelassen. Diese Leute dort werden verschont. Die werden gerettet werden, weil sie geglaubt haben und sich dem wahren Gott eben gebeugt haben. Vers 22. Und sie gingen weg und kamen in das Gebirge und blieben daselbst 3 Tage, bis die Nachjagenden zurückgekehrt waren. Und die Nachjagenden suchten sie auf dem ganzen Weg und fanden sie nicht. Und die beiden Männer kehrten zurück und stiegen von dem Gebirge herab und sie gingen hinüber und kamen zu Josua, dem Sohn Nuns. Und sie erzählten ihm alles, was ihnen begegnet war. Und sie sprachen zu Josua: Der Herr hat das ganze Land in unsere Hand gegeben. Und auch sind alle Bewohner des Landes vor uns verzagt. Das waren andere Kundschafter als die 10 damals bei Kadesh Barnea. Erstens mal, das war ja schon falsch, diese 10 Kundschafter, die hätten Mose informieren sollen. Aber die sind das Volk informieren gegangen. Und das sind schon mal typisch die gefährlichen Leute, die kommen in die Gemeinden und die verbreiten ihre Ideen und Gedanken einfach so unter den Gläubigen. Ja? Anstatt dass sie mal von denen, die Hauptverantwortung tragen, geprüft werden. Und hier, die gehen nicht einfach zum Volk, die gehen zu Josua und erzählen ihm und sie machen Mut. Sie betonen nochmals, der Herr hat das ganze Land in unsere Hand gegeben. Sie sind wirkliche, kann man sagen, Schüler von Josua. So wie er es damals gemacht hat und betont hat, der Herr gibt uns dieses gute Land, das sagen sie auch. Und sie betonen, die Bewohner des Landes sind verzagt, während die 10 Kundschafter damals, die haben das Volk Gottes verzagt gemacht. Und nun das ganz Gewaltige in Verbindung mit Rahab. Wir schlagen auf Hebräer 11, Vers 35. Gemeinde ist 31, das ist ein Schreibfehler. Durch Glauben kam Rahab die Hure nicht mit den Ungläubigen um, da sie die Kundschafter in Frieden aufgenommen hatte. Ist das nicht gewaltig? Diese Frau, die so schrecklich in der Sünde gelebt hatte, aber im letzten Moment noch eine Umkehr erlebt hatte, wird in Hebräer 11 unter den Glaubenshelden und Heldinnen des Alten Testaments namentlich aufgeführt. Als eine Frau des wahren Glaubens. Und sie kam nicht um mit den Ungläubigen, das heißt, die anderen waren alle ungläubig, aber sie war eben gläubig. Zusammen mit ihrer Verwandtschaft, die auch geglaubt hatte. Und dann lesen wir in Jakobus 2, nochmals im Neuen Testament, über diese Rahab. Und zwar geht es dort in Jakobus 2 um gute Werke, die den wahren Glauben bestätigen, als echten Glauben. Der unechte Glaube hat keine Auswirkungen in Werken, aber der wirkliche, echte Glaube, der hat es. Und da wird das Beispiel gebracht von Abraham in Vers 21 und dann Rahab in Vers 25. Ist aber gleicherweise nicht auch Rahab, die Hure, aus Werken gerechtfertigt worden, da sie die Boten aufnahm und auf einem anderen Weg hinausließ? Denn wie der Leib ohne Geist tot ist, also ist auch der Glaube ohne Werke tot. Also hier wird Rahab vorgestellt mit ihren guten Werken, die den wahren Glauben bei ihr sichtbar dargestellt haben. Das heißt hier, sie wurde gerechtfertigt aus Werken. Im Römerbrief heißt es ja, dass man gerechtfertigt wird aus Glauben. Wie geht das? Ganz einfach. Was heißt rechtfertigen? Das ist für viele ein schwieriges Wort. Rechtfertigen heißt, jemanden als gerecht erklären. Nicht gerecht machen. Jemand, der gerecht ist, wird als gerecht hingestellt. Darum, wenn jemand sich selbst rechtfertigt, dann versucht er nicht, sich gerecht zu machen, sondern er sagt, ich habe richtig gehandelt. Das war gar kein Fehler. Ich musste das deswegen und deswegen musste ich das tun. Das ist sich selber rechtfertigen. Also das Wort rechtfertigen heißt als gerecht erklären. Und nun, im Römerbrief geht es darum, dass Gott einen Menschen, der an den Herrn Jesus glaubt und sein Erlösungswerk in Anspruch nimmt für seine Sünden, dem vergibt Gott alle Schuld. Und wenn alle Schuld weg ist, dann kann Gott sagen, dieser Mensch ist gerecht. Gott erklärt ihn als gerecht. Aber wie ist das dann unter den Menschen? Da kann jeder sagen, ja, ich bin gläubig. Gerechtfertigt unter den Menschen, sodass wir sehen können, dass das ein Gerechter ist, das geschieht durch Werke. Ich weiß, es gibt die Rechtfertigung vor Gott und es gibt die Rechtfertigung vor den Menschen. Und Abraham, von ihm heißt es schon in 1. Mose 15, Abraham glaubte Gott und es wurde ihm zur Gerechtigkeit gerechnet. Aber Jakobus nimmt eine spätere Geschichte. In Jakobus 2 sagt er von Abraham, Abraham war bereit, seinen Sohn zu opfern. Und er wurde so durch Werke gerechtfertigt. Aber das war nach der Rechtfertigung aus Glauben. Das war ja 1. Mose 15. Und das mit der Opferung von Isaak, das war 1. Mose 22. Und da wurde auch den Zuschauern und auch uns von außen sichtbar, jawohl, dieser Glaube im Herzen Abrahams, das war ein echter Glaube. Denn es hat sich auch gezeigt, dass er bereit war, das Letzte zu geben für den Herrn. Also wir müssen unterscheiden, Rechtfertigung aus Glauben vor Gott und dann Rechtfertigung aus Werken vor den Menschen und nachdem es im Herzen geschehen ist. Ja? Aber auch noch speziell, was war das gute Werk bei Abraham, dass er bereit war, seinen Sohn zu opfern? Und das gute Werk bei Rahab, dass sie bereit war, Volksverrat zu begehen. Das ist schon speziell. Ja? Also, was die Menschen bezeichnen als gute Werke und was Gott als gute Werke bezeichnet, das ist nicht unbedingt immer übereinstimmend. Und da werden gerade sehr spezielle Fälle gezeigt. Aber eben, das war Volksverrat. Diese Frau erkannte, jetzt ist die Gnadenzeit für Kanaan vorbei. Der wahre Gott richtet Kanaan. Und es gibt nur eines, umkehren und zu kapitulieren. Die Masse wollte nicht. Aber der Einzelne konnte. Und auch sogar eine ganze Verwandtschaft. Und damit war eben dieser Volksverrat war in den Augen Gottes richtig und ein gutes Werk. Und bei Abraham war ja klar, Gott wollte nur testen, ist für Abraham Isaak wichtiger als Gott. Dieses Kind war so wichtig für Abraham. Nach 25 Jahren bekommt er es. Und dann soll er es hergeben. Und er war bereit. Und dadurch wurde sein Glaube als echt sichtbar vor uns Menschen. Ja, und dann kommt diese Rahab nochmals vor im Neuen Testament. Sie wird ins Volk Israel aufgenommen und darf Stammmutter des Messias werden. Das muss man sich vorstellen, diese Hure, die wurde verschont von Israel, aber die hat dann geheiratet. Und zwar einen Mann aus dem Stamm Juda. Das ist also möglich. Mit einer solchen Vergangenheit, sie hat eine radikale Wende erlebt, und dann hat sie geheiratet. Ein Mann aus dem Stamm Juda und nicht aus irgendeiner Familie, sondern aus dieser Linie sollte später der Messias kommen. Und darum lesen wir in Matthäus 1, das ist das Geschlechtsregister von Josef. Das beginnt ja in Vers 2. Abraham zeugte Isaak, Isaak aber zeugte Jakob und so weiter. Und dann kommen wir Vers 5, ja, danke. Salmon aber zeugte Boas von der Rahab. Boas aber zeugte Obed von der Ruth. Obed aber zeugte Jesse, Jesse aber zeugte David, den König. Ja, natürlich ist das die Geschlechtslinie von Josef, dem Pflegevater des Herrn Jesus. Aber Maria stammte auch von König David ab. Ihr Geschlechtsregister ist überliefert in Lukas 3 am Schluss. Das heißt also, davor hatten beide den gleichen Stammbaum. Von Abraham bis auf König David. Und ab König David teilt sich der Stammbaum. Die Linie von Josef geht über die königliche Linie, über Salomo und so weiter, die Könige von Juda, weiter. Und die Linie von Maria über einen Bruder von Salomo namens Nathan. Aber davor ist das Gleiche. Also man kann wirklich sagen, diese Hure Rahab kam in den Stammbaum des Herrn Jesus, sowohl in die königliche Linie von Josef, als auch in die wahre Abstammungslinie über Maria. Ist das nicht gewaltig? Wenn man denkt, diese heilsgeschichtlichen Dimensionen, diese Frau konnte ins Volk Gottes aufgenommen werden, konnte wirklich heiraten, eine Familie gründen, und diese Familie wurde die messianische Familie. Der Retter der Welt, der einmal kommen sollte, um sein Blut zu geben, wovon das Karmesin im Fenster in Jericho spricht, zu geben, zur Erlösung. Also ganz gewaltig, diese Dimensionen. Jetzt gehen wir bereits weiter zu Josua 3. Wir kommen ja gut vorwärts, nicht wahr? Vers 1. Da machte sich Josua des Morgens früh auf. Es lohnt sich, wenn wir in diesen Tagen das ganze Buch Josua durchlesen und auch für sich persönlich, jedes Mal am Rand eine Bemerkung zu machen. Früh des Morgens. Es ist wie ein Refrain im Buch Josua. Immer wieder kommt das, dieser Josua, der für bestimmte Taten früh aufsteht. Da machte sich Josua des Morgens früh auf. Und sie brachen auf von Schittim und kamen an den Jordan. Er und alle Kinder Israel. Und sie rasteten daselbst, ehe sie hinüberzogen. Sie waren also in dieser Ebene, jenseits des Jordans, auf heute jordanischem Boden, gerade gegenüber von Jericho. Und das heißt, am Fuß dieser jordanischen Berge, wozu übrigens auch der Berg Nebo gehört, wo Mose noch die letzte Sicht auf das verheißene Land hatte. Aber jetzt kommen sie aus dieser Ebene und gehen direkt an den Jordan heran. Vers 2. Und es geschah am Ende von 3 Tagen, da gingen die Vorsteher mitten durch das Lager und sie geboten dem Volk und sprachen: Sobald ihr die Lade des Bundes des Herrn, eures Gottes, seht und die Priester, die Leviten, sie tragen, dann sollt ihr von eurem Ort aufbrechen und ihr nachfolgen. Doch soll zwischen euch und ihr eine Entfernung sein bei 2000 Ellen an Maß. Eine Elle ist 45 Zentimeter. Die kleine Elle, die große Elle 52,5, ist also nicht Handgelenk mal Pi, sondern ist ein sehr genaues Maß in der Bibel. Aber wir können sagen, grob 2000 Ellen, das ist ein Kilometer. Ihr sollt ihr nicht nahen, auf dass ihr den Weg wisst, auf dem ihr gehen sollt. Denn ihr seid des Weges früher nicht gezogen. Und Josua sprach zu dem Volk: Heiligt euch, denn morgen wird der Herr in eurer Mitte Wunder tun. Und Josua sprach zu den Priestern und sagte: Nehmt die Lade des Bundes auf und zieht vor dem Volk hinüber. Und sie nahmen die Lade des Bundes auf und zogen vor dem Volk her. Sie müssen sich heiligen. Das heißt, alle mussten ein Ritualbad nehmen und sich reinigen. Das Ritualbad wird ja ausführlich behandelt in 3. Mose 15. Es wird dort erklärt, es gibt verschiedene Ursachen, durch die man unrein werden konnte. Und zwar rituell unrein, zum Beispiel die Periode der Frau verunreinigte. Oder der Erguss des Mannes verunreinigte und so weiter. Jetzt muss man natürlich nicht denken, Periode sei etwas Unsauberes. Das ist Bildersprache der Bibel. Ich will ganz kurz erklären, es ist so, bei all diesen Verunreinigungen im Gesetz Mose, die einen bildlichen Sinn haben, geht es ganz speziell um den Ursprung des Lebens, der verunreinigt. Die Quelle des Lebens verunreinigt. Und darum eben der Mann nach dem Erguss ist unrein, die Frau mit der Periode ist unrein. Nicht, wenn man sich in den Finger geschnitten hatte und es blutete, dann war man nicht unrein. Es ging wirklich um Ausflüsse, kann man sagen, aus den Geschlechtsorganen, die machten unrein. Um Israel die Lektion zu erteilen, wenn ein Mensch in diese Welt kommt, ist er von Anfang an ein Sünder. Er hat von seinem Vater die verdorbene Natur Adams seit dem Sündenfall geerbt. Und so ist das in dem Sinn eine Lektion gewesen. Wir sind Sünder. Und dann gibt es noch die Verunreinigung am Ende des Lebens. 4. Mose 19 beschreibt das sehr ausführlich. Wenn man einen Toten berührte, war man unrein. Man musste dann unter anderem auch ein Ritualbad nehmen. Also der Ursprung des Lebens und das Ende des Lebens verunreinigt. Ja, und so war eben der Ursprung des Lebens verunreinigt. Das war eine Vorbereitung der Wahrheit aus Römer 5, Vers 12. Durch einen Menschen ist die Sünde in die Welt gekommen. Und dann ist sie von Generation zu Generation hindurch gedrungen. Und darum sagt David im Psalm 51, in Sünde hat mich empfangen meine Mutter. Das will sagen, er war ein Sünder von Mutterschoß an, hat die sündige Natur in sich. Und dann die zweite Wahrheit, Römer 6, Vers 23. Der Lohn der Sünde ist der Tod. Und darum verunreinigt der Tod. Das ist die Konsequenz grundsätzlich der Sünde. Und so musste man eben ein Reinigungsbad nehmen, um rein zu sein, um in die Stiftshütte zu gehen. Und jetzt hier geht es um den Eintritt ins verheißene Land. Alle mussten sich vorher heiligen und sich wieder bewusst sein. Wir sind von Natur aus Sünder. Und der Lohn der Sünde ist der Tod. Aber es gibt einen Weg, gereinigt zu werden. Und es ist nämlich so, beim Ritualbad musste man sich ganz eintauchen in Wasser. Und wovon ist das Wasser ein Bild? Das wissen wir aus, oder können wir wissen aus Epheser 5, Vers 25. Gleich wie Christus die Gemeinde geliebt und sich selber für sie hingegeben hat, auf dass er sie heiligte, sie reinigend mit Wasser, mit der Waschung mit Wasser durch das Wort. Na, ist klar, aha, die Reinigung mit Wasser, das Wasser ist ein Bild des Wortes Gottes. Es ist so, wenn wir die Bibel lesen, auch täglich lesen, dann zeigt die Bibel uns ständig wieder Dinge auf, die uns vorher gar nicht bewusst waren, aber die falsch sind. Und das soll den wahren Gläubigen dazu führen, dass er diese Dinge als Sünde bekennt. Nach 1. Johannes 1, Vers 9. Wenn wir unsere Sünden bekennen, so ist er treu und gerecht, dass er uns die Sünden vergibt und uns reinigt von aller Ungerechtigkeit. Und dadurch wird das Wort Gottes zum Wasserbad. Sie reinigen mit der Waschung, mit Wasser, durch das Wort. Also alle mussten sich so reinigen. Vers 5. Und Josua sprach zu dem Volk, heiligt euch, denn morgen wird der Herr in eurer Mitte Wunder tun. Und Josua sprach zu den Priestern und sagte, nehmet die Lade des Bundes auf und zieht vor dem Volk hinüber. Und sie nahmen die Lade des Bundes auf und zogen vor dem Volk her. Nun geht es ja darum, durch den Jordan hindurchzugehen. Hier sind wir bei Qasr al-Yahud. Das ist genau der Ort, wo Johannes der Täufer später getauft hat. In Johannes 1 wird das genannt Bethanien. Aber nicht das Bethanien von Lazarus auf dem Ölberg, sondern das Bethanien am Jordan bei der Mündung zum Toten Meer. Ich werde das dann im Zusammenhang mit Josua 4 noch genauer erklären. Aber nur dieser Hinweis, Johannes hat jenseits des Jordans getauft. Das heißt, dort, wo die Israeliten herkamen, als sie ins verheißene Land gingen, dort ist er hingegangen und dort hat er alle die Buße getan haben, die sich eben reinigen lassen wollten von ihren Sünden, die hat er dann dort im Jordan getauft. Und wir wollen jetzt sukzessiv verstehen lernen, was dieser Jordan eigentlich bedeutet. Und was es eben bedeutet, dass zuerst die Bundeslade durch den Jordan in den Jordan geht und danach aus dem Jordan heraus und warum das ganze Volk eben durch diesen Jordan hindurchgehen musste. Der Jordan ist der Todesfluss. Und zwar ist es so, dass Jordan heißt der Hinabsteigende. Jordan, man schreibt auf Hebräisch J, R, D und dann noch ein Anhängsel N. Ja, man liest Jordan. Aber die Wurzel, das sind drei Konsonanten, J, R, D. Und da kann man einfach AA einsetzen, dann hat man die Form, wie sie im Wörterbuch ist. Yarad. Yarad heißt hinabsteigen. Zum Beispiel, Vater Jakob, er ist so erschüttert über die Nachricht, dass Josef tot sein soll. Und er sagt, er werde mit grauem Haar in den Scheol hinabfahren. Hinabfahren ist Yarad. Hinabsteigen ins Totenreich. Der Jordan ist dieser Fluss, der hinabsteigt ins Tote Meer. Ja, es ist wirklich der Todesfluss, der hinabsteigt in ein Meer, wo keine Fische leben können, wirklich tot ist. Also das Tote Meer ist wirklich ein Bild des Totenreiches. Und nun muss das Volk durch den Jordan, um ins verheißene Land hineinzugehen. Und jetzt ist klar, dieser Todesfluss spricht von dem Sterben, wenn man da ins Becken des Jordans hineingeht und wenn man dann aus dem Becken hochkommt, das spricht von der Auferstehung. Also hier in Josua 3, 4 wird uns etwas vorgestellt von Tod und Auferstehung. Aber zuerst, bevor das Volk da hineinging, musste die Bundeslade in einem dramatischen Abstand von 1 Kilometer da ins Jordanbecken, Jordanbett hineingeführt werden. Und die Bundeslade ist ein Bild des Herrn Jesus. Die Bundeslade war aus reinem Gold und aus Akazienholz. Akazienholz, das ist das Wort Schittim. Übrigens, wir haben gelesen, die sind von Schittim aufgebrochen. Ja? In 3 Vers 1. Dort gab es eben viel Akazienholz. Die Akazie ist ein typischer Baum, so isoliert stehend in der Wüste Judäa und Negev und auch in der Wüste Sinai. Das war ideal für die Israeliten. Die haben eben die Stiftshütte gebaut mit viel Schittim, Akazienholz. Aber nicht verwechseln mit der Akazie, die wir hier kennen. Diese Akazie dort in der Wüste ist ein extrem hartes Holz. Die Übersetzer der Septuaginta, dieser ältesten Bibelübersetzung, die auch im Neuen Testament oft zitiert wird, die haben übersetzt unverderbliches Holz, weil kein Insekt da rankommt. So hartes Holz. Und so spricht dieses unverderbliche Holz eben von dem ewigen Leben. Der Jesus konnte sagen in Johannes 14, Vers 6, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Er ist das ewige Leben in Person. Und dann überzogen mit reinem Gold, Gold ist in der Bibel ein Bild der Herrlichkeit Gottes. Der älteste Freund von Hiob hieß Eliphaz. Hiob 4, Vers 1. Und das heißt, Eli, mein Gott, Phas ist Feingold. So spricht das Feingold, das reine Gold, von der Gottheit. Der Jesus ist Gott und Mensch in einer Person. Das wird uns durch die Bundeslade vorgestellt. Der Jesus wird auch genannt die Frucht der Erde, der als Mensch hier aufgewachsen ist. Und davon spricht auch das Schittim, von dem ewigen Leben, aber auch von seiner Menschheit. Er sagt, wenn man dies an dem dürren Holz macht, was wird geschehen an dem grünen Holz? Als die Jungfrauen, als die Frauen von Jerusalem um ihn weinten auf dem Weg nach Golgatha. Also die Bundeslade spricht von seiner Gottheit und seiner Menschheit. Und dann der Deckel, der war nur aus Gold. Und darauf wurde am Yom Kippur durch den hohen Priester das Blut des Opfers gesprengt. Einmal vor Gott. Und jetzt ist es so, in Römer 3, Vers 23 wird der Herr Jesus bezeichnet als diesen Sühnendeckel der Bundeslade. Können wir das mal kurz aufschlagen. Römer 3, 25. Da heißt es von dem Herrn Jesus, welchen Gott dargestellt hat zu einem Gnadenstuhl durch den Glauben an sein Blut. Das Wort Gnadenstuhl, griechisch Hilasterion, ist die Übersetzung von dem Wort, das eben im Alten Testament gebraucht wird für den Sühnedeckel, Kaporet. Also wirklich mit Gnadenstuhl ist gemeint den Sühnedeckel der Bundeslade. Und das Neue Testament erklärt, das bedeutet Jesus Christus. Er ist die Sühnung für unsere Sünden. Denn da auf diesem Sühnedeckel wurde das Blut gesprengt. Und jeder, der an dieses rettende Blut im Glauben vor Gott kommt, das annimmt, wird durch ihn gerettet. Und jetzt muss man sich vorstellen, diese Bundeslade, die von dem Herrn Jesus spricht, ging voraus in den Jordan hinein und danach wieder heraus. Das spricht von dem Herrn Jesus, der vorausgegangen ist, am Kreuz für uns gestorben und am dritten Tag auferstanden ist. Und das Volk geht den gleichen Weg. Und das bedeutet, jeder, der ein wahrer Gläubiger ist, kann sagen, der Tod des Herrn Jesus war das Ende meines alten Lebens. Und seine Auferstehung ist der Anfang meines neuen Lebens. Und das wird nach Römer 6, Vers 4 auch in der Taufe ausgedrückt. Wir sind mit ihm begraben durch die Taufe auf den Tod. Und Paulus kann sagen in Galater 2, Vers 20, ich bin mit Christus gekreuzigt und nicht mehr lebe ich, sondern Christus lebt in mir. Ja, und an diesem Punkt werden wir dann heute Nachmittag weiterfahren, um das noch klar zu verstehen, was das alles für uns konkret bedeutet. Wir wollen noch beten zum Schluss. Herr Jesus, wir danken dir, dass wir dein Wort haben mit all diesen wunderbaren Belehrungen und auch Bildern, die sich in unseren Herzen so einprägen können, damit wir den wunderbaren Plan der Erlösung, den der Vater gefasst hat vor Ewigkeit her, in dir besser verstehen können. Und so danken wir dir für diese Ruhe und diese Zeit, die wir heute Morgen so in deiner Gegenwart verbringen durften. Und möchten uns auch dir und deiner Gnade weiterhin anbefehlen an diesem Tag. Amen.